Und dann haben wir gefunden, hey, was passiert in diesem Jahr passiert, und wir untereinander erzählen davon. Also ohne jetzt in Details zu gehen, das ist wie nicht so unser Ding. Also dann
ja.
Alles auf den Tisch legen, aber einfach sagen, ja, da ist jemand anders, und dann schauen wir weiter.
Konvers. Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessanten Menschen, die uns inspirieren.
RevLab. So, heute zusammen zu Konvers. Heute ist Nadia Schnetzler bei mir zu Gast, und ich habe mich wahnsinnig gefreut auf dich, Nadia. Hoi.
Hoi, Stefan, geht's um das?
Ja, super. Ich habe Nadia kennengelernt, als ich damals mal so ein bisschen Redaktion gemacht habe für die Seite. Das ist ein Blog von der reformierten Kirche. Und wir haben gewusst, es gibt so eine Pussyhead-Aktion. Und ich weiss nicht, ich habe dann der Sibyl Vorrer angerufen und gesagt, schau, ich brauche jemanden, der von außen kommt, aber trotzdem versteht, warum wir das machen. Und einfach richtig gut kann schreiben und eine Story erzählen, warum dass man jetzt dort rausgeht mit diesen pinkigen Käppchen. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist klar, du kannst Nadia Schnetzler fragen, die kann das. Und tatsächlich hast du einen wahnsinnig tollen Blogbeitrag geschrieben, den kann man immer noch lesen. Und der ist auch, für das Thema eher kontrovers war, damals ist der gut angekommen, und ganz viele Leute haben den wohlwollend kommentiert. Du hast dann geschrieben, wir ziehen uns warm an, Pussyheads laden zum langfristigen Dialog ein. So haben wir uns denen kennengelernt. Ich bin dir immer wieder begegnet auf Facebook, wo ich dachte, meine Güte, die Frau hat eine Engelsgeduld, sich mit allen Leuten, die noch irgendetwas schreiben oder loswerden oder nicht einverstanden sind, und zum Teil ist das so kleinlich, immer wieder auseinanderzusetzen und nochmal zu erklären und auf etwas hinzuweisen und so. Das hat mich dort sehr, sehr beeindruckt, und ich habe immer gedacht, wenn ich das mache, dann bist du eine von den Frauen, die ich wahnsinnig gerne hier treffen würde. Schön, dass du da bist,
Nadia. Danke für die Einladung.
Ja, du, ich habe ein bisschen über dich recherchiert. Und ich dachte, komm, wir fangen mal wirklich ganz vorne an. Weil ich habe das lange nicht gewusst. Deine Kindheit hat eine lange Zeit, ich glaube 8 Jahre, gell, stattgefunden in Mexiko.
Korrekt, genau. In Mexico City.
In Mexico City, gell? Also das ist eine riesige Stadt, oder?
Das ist eine riesige Stadt, und als Kind wird man da natürlich einfach umeinander gefahren, von Ort zu Ort, oder? Von daheim in die Schule, von der Schule zu den Freunden, Freundinnen und so weiter. Also man ist eigentlich vor allem im Auto unterwegs. Ja. Aber wir sind auch viel gereist mit meiner Familie durchs ganze Land. Okay. Und ich habe unglaublich viel mitgenommen von dieser Zeit. Also ja. Auch, dass mein Vater ist Kirchenmusiker, und ich habe so das Reformierte in mir, oder? Einerseits, also ich habe das Gefühl, so, da sitzt irgendwie Zwingli auf der Schulter. Und auf der anderen Seite sitzt so eine riesige mexikanische Sippe.
Ja,
du kannst dir
ja
vorstellen, in diesem inneren Dialog wäre amigs gewöhnt.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Aber kommt er auch ab und zu Worten,
Zwingli? Ja, er kommt wirklich sehr zu Wort. Ja. Genau, also es hat mich doch geprägt. Auf eine gute Art, aber es ist eine gute Mischung. Es ist eine gute Mischung, die beiden Seiten.
Toll, ja. Also ich stelle mir jetzt so etwas sehr Sinnliches, Fröhliches, Kommunikatives und Lebendiges vor, und auf der anderen Seite das, dass du genau 1 Minute 30 vor unserem Termin schon erscheinst und da bist.
Ja, also das ist auch der Mexiko-Zeit verdanken. Ich mag mich erinnern oder habe zumindest das Gefühl in meinem inneren Narrativ, wir sind irgendwie heimgeflogen von dem Mexiko oder von den USA, wo wir noch in der Ferien waren, und ich mag mich erinnern, dass mein Vater eindringlich gesagt hat, dass Pünktlichkeit in der Schweiz also sehr etwas Wichtiges ist und dass das nicht mehr so ginge wie jetzt oder in Mexiko, und ich habe das, glaube ich, sehr verinnerlicht. Also es ist für mich ein absoluter Horror, zu spät zu kommen. Das ist gar nicht.
Du, und wie ist das gekommen? Also du hast jetzt gesagt, dein Vater ist reformierter Kirchenmusiker. Wie landet man? Also Mexiko ist jetzt nicht gerade das Naheliegendste, wo man daran denken würde.
Ja, ich glaube, also meine Eltern sind so ein bisschen Althippies, also die sind irgendwie eine Freude am Abenteuer sicher gehabt. Und das ist einfach ein Angebot gewesen, einerseits an der Schweizer Schule als Musiklehrer zu arbeiten, und andererseits als Musiker tut man sich ja immer so ein Portfolio zusammenstellen. Man kann nicht von einem Job leben, glaube ich. Also Musiklehrer an der Schweizer Schule und dann eben Kantor an der deutschen Kirche in Mexiko, und wo also eher, also feste Heimat war, auch für mich in dieser Zeit. Also, wo man viel dort erlebt und gemacht hat. Er hat dort auch einen Chor aufgebaut, ein Orchester geleitet und so weiter. Also, ich habe dort sehr viele gute Erinnerungen.
Okay. Nachher bist du also von Mexico City aus mit deiner Familie reisen durch die USA und gelandet in Appenzell.
Jawohl, Tiefe im Appenzellerland oder Niedertiefe zum ganzen.
Niedertiefe,
zum ganzen Projekt.
Ja,
genau.
Das muss ja doch ein rechter Kulturchange gewesen sein.
Ja, das war schon ein Kulturwandel gewesen, wobei ich habe jetzt in dem Alter, wo ich dann war, eher profitiert davon. Oder? Also eben, wenn man in Mexico City...
Bist du eben gewesen, 9, 10?
Genau, so ja. 10, 11. Wenn man in Mexico City immer mit dem Auto umgefahren wird, überall, dann ist man natürlich auch sehr, also man ist sehr kontrolliert in dem Sinn. Und meine Mutter hat dann in Tiefe gesagt, ja, jetzt fährst du da mit dem Bändli auf St. Gallen. Und ich habe gedacht, what? Ja. Und ich habe das aber sehr schnell natürlich sehr toll gefunden und meine Freiheit auch entsprechend genossen. Aber Freiheit hat für mich vor allem eben bedeutet, können hingehen, wo ich hin muss, allein und kontrolliert, selbstständig. Das ist mir sehr wichtig geworden. Dann.
Das ist jetzt witzig, dass du das so sagst, es leuchtet voll ein, aber im ersten Moment hätte ich gedacht, ah, Mexico City, das ist so Vielfalt, ganz viele Möglichkeiten etc. Aber für dich ist eigentlich Appenzell in der Nähe zu St. Gallen nachher auch Freiheit gewesen, oder? Also mehr Freiheit.
Wobei im Kopf, also das ist noch interessant, oder? Also draussen, ich als Mensch sicherlich freier oder selbstständiger jetzt in dem Setting im Appenzellerland, aber im Kopf viel freier in Mexiko. Also das ist auch etwas, was ich heute immer noch habe ich eben die Dualität in mir und schaue den Schweizerinnen und Schweizer manchmal immer noch, also ich bin jetzt 47 und denke immer so, was ist los? Warum ist das so wichtig? Und ich glaube, das habe ich sehr mitbekommen. Ich bin meinen Eltern auch sehr dankbar dafür, für die Horizonterweiterung. Und das, also die Lebensfreude, die Mexikanerinnen und Mexikaner haben, aber eben auch so ein bisschen, sie haben eine kontrollierte Lebensfreude. Also es ist nicht so klischee-mässig all over the place, aber man ist einfach...
Also nicht Florida, sondern...
Genau, nicht Spring Break.
Ja, genau.
Aber halt einfach... Ja, Lebensfreude, Freude an den einfachen Sachen, Freude am Essen zum Beispiel, ja. Freude am Zusammensein mit anderen, Freude am Draussensein. Also das sind so Sachen, wo ich finde, da kann man ja ein Leben viel spannender gestalten als in so einem sehr starren Setting, wie wir es da haben. Und von dem profitiere ich immer noch heute, denke ich.
Weiss ja, dass du gut mit Klischees kannst umgehen kannst, darum haue ich einfach drauf los. Ich habe so die Vorstellung, dass Mexiko, das ist so... Ja, die Leute interagieren miteinander, sind irgendwie offen, gehen auch aufeinander zu. Und das ist jetzt ein Bild, das ich nicht unbedingt habe von der Deutschschweiz.
Korrekt.
Also bist du dann angekommen und hast gedacht, oh Jesus, niemand hat mich gern oder wir sind irgendwie...
Ich habe, glaube ich, den Vorteil, also einfach schon auch in meinem eigenen Dispositiv, dass ich sehr ein outgoing, wie sagt man das auf Deutsch, also so eine offene, nach außen gerichtete Person bin. Und das habe ich auch immer in der Schweiz einfach total ausgelebt. Ich habe aber auch gemerkt, mit dem eckt man auch an. Das war mir aber immer ein bisschen egal gewesen. Und ich habe mir dann einfach mein Umfeld auch ausgesucht. Ich bin zum Beispiel nach Biel gezogen mit meinem Partner zusammen. Und Biel ist für mich so, also am mexikanischsten von allen, von allen Schweizer Städten. Dort ist es auch ein bisschen egal. Also ob man jetzt im Trainer in der Migros einkaufen oder richtig angelegt. Und das schätze ich sehr an dem Ort. Einfach, dass das auch können, mich selber sein, was vielleicht in der Schweiz sonst eher ein bisschen anspruchsvoll ist.
Ich wohne selber in Bern und wir sind ab und zu zu Biel. Und ich habe immer so den Eindruck, das ist so multikulturell und viel städtischer, als das so die kleineren deutsch-schweizer Städte sonst sind.
Absolut. Also meine Schwägerin sagt immer, es ist wie wenn man nach Brooklyn kommt, wenn man nach Biel kommt.
Okay.
Und das ist wirklich so. Es ist einfach, das ist genau das richtige Biotop für mich. Also nach 4-5 Tagen muss ich auch wieder noch jemand anders schauen, aber das gilt für jeden Ort. aber es ist wirklich der Ort, wo am nächsten an dem so auf dem Boden mit den Leuten ist, wie ich das kenne und auch gerne habe. Und das finde ich in der Schweiz manchmal schwierig. Bern finde ich ganz schwierig. Also ich habe immer das Gefühl, zu Bern, wenn ich jemanden anlächle, wenn die Leute wissen, was willst du von mir.
Genau.
Anstatt, dass sie zurücklächeln. Das macht mich so fertig.
Hey, aber das ist uns passiert. Wir sind im Sommer vor einem Jahr mit der ganzen Family so 5 Wochen durch die USA gefahren. so alles der Ostküste entlang. Und dort ist ja völlig normal, dass im Einkaufshaus oder so plötzlich jemand sagt, oh, I love your shoes, oder deine Kinder sind so herzig, oder was auch immer. Ohne, dass die einem etwas verkaufen oder einem ausrauben oder irgendwas, oder? Und nachher dann kommst du so wieder zurück in die Schweiz. Ich weiss noch, es hat geregnet dann, und ich musste am Bahnhof Lebensmittel einkaufen, und ich habe gedacht, boah, krass, dass wir nicht alle krank werden mit dieser Attitude.
Also. Meine Tochter ist, als sie 9 war, mit meinem Mann zusammen ein Jahr lang in New York gewesen. Das wäre eine ganz eigene Geschichte. Aber auf jeden Fall, als sie zurückkam, hat sie auch immer allen ein Kompliment gemacht. Also noch monatelang. Und ich war so frustriert gewesen, dass das nicht gut ankommt. Mhm. Einfach so ein freundliches, gut gemeint, das ist ein Konversationsstarter, oder? Ja. Sagen, I really love your shoes.
Ja, genau.
Und mehr braucht es eigentlich gar nicht, um einfach zu zeigen, hey, du bist mir wichtig, oder wir können da eine Interaktion haben, wenn wir uns nie mehr sehen. Und das war echt hart für sie, das wieder abzustellen zu müssen.
Das kann ich mir wirklich vorstellen, weil das ist auch, ich habe das gemerkt bei unseren beiden Kindern. Die sind dann 4,5 und 7,5 gewesen. Und für die war das so toll gewesen. Die sind pudelwohl gewesen, haben nie das Gefühl gehabt, sie stören oder irgendetwas. Und dann bist du wieder zurück. Und ja. Du, aber die haben ja in Biel, also die Mann und du, etwas recht Verrücktes gemacht. Zuerst so als Pop-up im kleinen Brainstore, hat das geheißen. 1997, das ist jetzt 22 Jahre her. Dann bist du 25 gewesen.
Genau. Aber das hat schon eine Vorgeschichte gehabt. Also wir haben 1989 hat Markus, mein Partner, angefangen mit seiner ersten Firma. Und da bin ich noch Schülerzeitungsmacherin gewesen, an der Kante Drogen. Ja. Ich habe eben das Sodbrennen gemacht als Chefredaktorin. Und er hat ein Netzwerk aufgebaut von Schülerzeitungsmacherinnen und Schülerzeitungsmachern, wo etwa 300, 400 Titel hat es dort in der Schweiz, mit dem Ziel, dass er diesen Schülerzeitungen Inserat vermitteln möchte. Und hat dann ein Inserate-Vermittlungsservice für Schülerzeitungen aufgebaut. Und dort habe ich dann auch angefangen mitmachen und das mit aufbauen. Und wir haben sehr bald angefangen, Workshops zu machen zwischen Schülerzeitungsmacherinnen und Werbetreibenden, also Marketing-Leute, die wollten wissen, ja, was für Werbung machen wir überhaupt in diesen Schülerzeitungen.
Okay.
Und dort hat es eine Interaktion gegeben zwischen quasi Experten und den Jugendlichen, die ihre Peers sehr gut kennen. Und so sind wir in das Workshop-Geschäft so ein bisschen reingekommen, wo man ganz unterschiedliche Leute zusammenbringt, um neue Ideen zu entwickeln.
Wow.
Und dann haben wir das ein Weile gemacht. Und das war ein lustiges Geschäft gewesen, aber auch so ein bisschen repetitiv. Und irgendwann im Sommer haben wir neben unserem Büro, also die Firma hat Daktis geheißen, es hätte müssen okay tönen für die Schule, also ja, nicht non-threatening und für die Schüler Zeitungsmacher okay sein, oder? Und irgendwas mit Didaktik machen. Und also Daktis hat dann ein Büro in Biel und nebenan ist ein Kleidergeschäft zugegangen und das Kleidergeschäft war leer gewesen. Und wir haben uns wirklich gesagt, hey, was machen wir einen Sommer lang in dem leeren Ding? Weil wir haben Lust gehabt, irgendetwas, also uns ein bisschen wach zu rütteln. Es war ein langweilig, das Jugendmarketing-Business. Also,
die haben es zum 4.-5. Morgen gemacht.
Und das machen wir dort und gefunden so, hey, wir könnten doch einen Ideenladen auftun, wo Leute reinkommen können und Ideen kaufen. Und einfach ausprobieren, was passiert. Genau. Das war eigentlich so ein bisschen die berühmte Schnapsidee gewesen, genau. Oder Wein-Idee. Genau. Aber ich habe gesagt, es müsste doch möglich sein, dass jemand reinkommt und eine Viertelstunde später mit einem super durchlaufenden Prozess mit 3 Ideen rauslaufen. Und dann haben wir wirklich so einen Pop-Up-Shop, das hat es gar nicht gegeben dann, oder? Haben wir einfach zur Eigenunterhaltung von uns haben wir den aufgemacht. Und haben auch so ein bisschen überlegt, ja, wie sieht denn der Prozess aus? Also wie entwickelt
die haben also nicht schon den Prozess gehabt und haben gesagt, ja, das stellen wir jetzt einfach dort rein. Sondern die haben gefunden, ja, wenn wir das machen, braucht es irgendwie so einen Prozess.
Irgendeinen Prozess. Also wie kann man in einer Viertelstunde 3 gute Ideen entwickeln, die dann jemandem wirklich helfen? Und dann, wir sind auch immer, haben immer Freude gehabt daran, Sachen auch gut zu kommunizieren. Also haben wir irgendwie den Stadtpräsidenten, Hans Stöckli, eingeladen, um den ersten Kunden zu dem Ideenladen. Und irgendwie am nächsten Tag hat niemand mehr über Daktis geredet, sondern alle nur noch über Brainstore, was eigentlich wirklich nur eine Schnapsidee für ein paar Wochen war. Dann haben wir gedacht, wow, da steckt mega viel drin. Und lustigerweise haben wir alles, was wir vorher gemacht haben, also die Workshops, die Jugendlichen mit Leuten zusammenbringen, das haben wir alles können nutzen. Und so hat sich dann aus dieser Idee, aus diesen paar Monaten, hat sich wirklich eine Methodik, ein Prozess und ein ganzes Business daraus entwickelt.
Das ist
ein
Riesen-Business,
bis 2011 in dieser Form gemacht haben. Ja.
Und die haben irgendwie 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt.
Und etwa 2.500 Freelancer.
Krass.
Ja.
Mhm.
Also die Wahnsinn. Freelancer sind heute noch, also das ist einfach mein Netzwerk. Also alle, die irgendwie mal bei Brainstock sind, haben irgendeine Form von Schule dort durchgemacht. Für uns war es auch vor allem eine Schule gewesen. Wir haben auch viel gelernt, auch viel falsch gemacht, viel Fail. Das ist auch etwas in der Schweiz, wo man nicht so geschult ist drin.
Jetzt gerade feiern es zwar alle, oder?
Ja, vordergründig.
Genau.
Aber das ist wirklich, ich kenne unendlich viele Personen aus dieser Zeit, die jetzt irgendwo sind, oder? Wo tolle Sachen machen. Das ist ein riesiges Geschenk, mit diesen Leuten weiterhin verbunden zu sein.
Und dann hat sich aber wieder der kleine Zwingli gemeldet auf der anderen Schulter und du hast das Ergebnis auch mal gesichert, oder? Das kann man ja schon sagen, mit dem Buch, wo du
geschrieben hast. Ah, so meinst du das? So lustig. Also es ist auch ganz anders gelaufen.
Also ich meine, das Buch heisst «Die Ideenmaschine».
Also «Die Ideenmaschine» ist wirklich der Prozess, den wir entwickelt haben, heisst so. Mhm. Also wir wollten eigentlich den Beweis antreten, dass man Ideen kann systematisch entwickeln kann. Das war in einer Zeit, wo quasi die Ideen ist die Werbeagentur normalerweise zuständig gewesen, oder? Für eine Firma. Und meistens ist es nur um Kommunikation gegangen. Und die Idee war eigentlich gratis gewesen, aber hinten raus, das, was man mit dieser Idee gemacht hat, das war sauteuer gewesen. Ja. Und wir haben gesagt, wir wollen das umkehren, wir wollen sagen, hey, du stellst eine Idee und du weißt, es kommen nicht nur eine, sondern gute Ideen aus in diesem Prozess. Aber der Prozess hat eine Systematik und einen bestimmten Ablauf, bindet unterschiedlichste Personen ein, sodass du eine Garantie hast, dass du eigentlich auf den Knopf kannst drücken mit dieser Maschine und dann laufen die Sachen und hinten raus kommen eine Anzahl, 12, 15, 20 gute Ideen. Und das funktioniert. Inzwischen ist natürlich nicht nur der Prozess, weil das ist nicht so schwierig, einen Prozess zu führen, zum Ideen zu entwickeln. Schwierig ist dann eher hinten raus, den Change für die Umsetzung wirklich anzubringen, die Leute zu motivieren.
Was bedeutet das für eine Firmenkultur,
genau,
zum Beispiel?
Kultur zu etablieren. Also da hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Und heute ist Brainstore eher ein Netzwerk, das Leute dabei unterstützt, die Kultur zu etablieren. Aber ja, das Buch war auch lustig, weil ich das natürlich nicht wollen, das Buch schreiben. Yeah. Es ist irgend so ein Buchagent auf mich zugekommen nach einem Referat. Und da sind meine Kinder 2 und 5 gewesen.
Okay.
Und dann hat er gesagt, schreiben Sie doch ein Buch über den Prozess. Und ich so, was willst du von mir? Ich habe eine kleine Kurve, ich habe eine Firma an der Backe. Also was soll das? Also?
Hast du gar nicht gewartet.
Und dann habe ich mir aber irgendwie Gedanken gemacht. Und dann habe ich einerseits den Laurent gehabt, mit dem ich auch heute noch ganz, ganz viele Projekte mache, sehr eng zusammenarbeite. Also mein bester Freund eigentlich. Mhm. Der gesagt hat, du kannst einfach am Wochenende auf Berlin abhauen. Er hat eine Wohnung in Berlin. Und du kannst dort dein Buch schreiben, krass, einfach an den Weekend. Ich so, das klingt noch gut.
Das ist wirklich ein toller Freund.
Und mein Markus, mein Partner, der Markus, hat gesagt, ja, also klar, ist doch cool, oder? Also er hat auch etwas gehabt davon natürlich, aber er hat auch gefunden, also easy, 2-3 Monate lang, also fühle ich mich voll zuständig.
Okay.
Also mache ich die Betreuung, oder? 100%. Also wir haben immer sehr uns gut aufteilt auch als Eltern. Aber er hat dann gefunden, ja, mache ich. Also entweder gehst du auf Berlin oder ich haue ab mit den Kindern auf Venedig und du schreibst das Buch. Dann habe ich tatsächlich in 2 Monaten habe ich das Buch angetatscht.
Wow. Also es hat ja fast 300 Seiten, oder?
Ja, genau. Also es ist auch lustig, weil ich habe ja journalistische Ausbildung und habe dann dem Buchagent ein Testkapitel geschickt. Und das ist irgendwie 5 Seiten lang. Sie hat gesagt, was ist das? Ich gesagt, das ist das erste Kapitel. Ich gesagt, nein, ein Kapitel hat irgendwie 20 Seiten. Du musst das mit Anekdoten und ich so, oh mein Gott. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe so viele Geschichten zu erzählen aus dieser Zeit natürlich, dass ich das natürlich gemacht habe. Und lustigerweise, also das Buch ist jetzt extrem veraltet, was jetzt, hat sich viel entwickelt noch in diesem Prozess. Aber es ist immer noch ein gutes Referenzbuch, um einfach zu verstehen, dass man einen Ideenfindungsprozess kann systematisch führen kann. Und letztens bin ich an einem Referat in Interlaken und dann liegt der alte Schinken auf.
Posten, gell?
Ich dachte, oh mein Gott, das ist ja wirklich nicht mehr up to date. Aber es scheint immer noch Leute zu geben, die es lesen wollen.
Ich glaube, das Faszinierende daran ist ja so die Abkehr von dem, für eine gute Idee braucht es ein Genie.
Genau.
Oder also wenn wir doch irgendwie so an Kreativität und gute Ideen denken, dann denkt man doch irgendwie so Don Draper, der einfach kommt, sein Glas Whisky leer trinkt und dann sagt, wir machen es so.
Das erinnert mich an das Gedicht von Brecht über die grossen Männer, weißt du, wo er sagt, ich weiß nicht, muss er sagen, Cäsar besiegte die Gallier allein, hatte er nicht wenigstens einen Koch dabei.
Genau.
Und ich denke, das haben wir eben auch, also wir glauben, dass Ideen, gute, innovative Ideen, die wirklich etwas verändern können, also nicht einfach irgendein Gag, die sind ja, die entstehen, wenn möglichst viele verschiedene Menschen zusammen können, etwas entwickeln. Ja. Also das Genie allein, ich meine, das ist nett, wenn es funktioniert, aber eigentlich brauchen wir ja heute breit abgestützte Ideen, die aber gleich noch Durchschlagskraft haben, um etwas zu verändern. Und das ist eigentlich der Clou. Also nicht nur der Prozess, sondern das Zusammenbringen von den unterschiedlichen Leuten, die vielleicht selber das Gefühl haben, ich bin ja gar nicht kreativ, ja, aber denen die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen und kreativ zu sein und aus dem Extrakt nachher die 12, 15 Sachen rauszufiltern miteinander, wo man findet, aha, das wäre ein Szenario und das, sodass wenn dann 5 oder 6 Sachen scheitern, was eben normal ist, ja, gleich noch 4, 5 übrig bleiben, die man umsetzen kann.
Und du hast anscheinend sehr, sehr viel gelernt aus dieser Zeit und hast nachher gefunden, das nimmst du gerade mit ins nächste Unternehmen, das du gegründet hast, oder? Also Word and Deed, das gibt es bis heute.
Genau, ja, das ist meine Einzelfirma, das ist meine One-Woman-Show.
Übrigens mit einer mega schönen Webseite. Also finde ich, wow, super stylisch. Merci. Und auf dieser Webseite habe ich ein Zitat gefunden von Konstantin Seibt über dich. Okay. Also wir sind jetzt bei der Republik, oder, wo du wirklich einen grossen Anteil hast beim Mitgründen. Er hat gesagt, Nadja kam für einen Abend, um bei der Entwicklung des Namens zu helfen. Es wurde der längste ihres Lebens. Sie blieb, weil sie bemerkte, dass die anwesenden Jungs nicht nur einen Namen brauchten, sondern ihr Konzept noch stark schärfen mussten. Bis zum Namen allein dauerte es noch weit mehr ein Jahr. Sie war bislang nach dem Crowdfunding der Motor des Unternehmens. Das ist krass. Der Motor des Unternehmens.
Und ich würde es wahrscheinlich ein bisschen anders sagen. Ich glaube, ich bin einfach, ich habe das gemacht, was ich immer mache, nämlich mir überlegen, wie wird aus dieser Gruppe ein Team, wie kann das Team in dem halsbrecherischen Tempo, wo wir da anlegen müssen, wie kann das möglichst gut zusammenarbeiten, wie kann das möglichst, vor allem am Anfang, wo man noch wenig ist, also 6, 9, 11, 12 Leute, wie können wir dann auch die Kraft von, ich sage jetzt mal, Unity nutzen. Also wirklich versuchen, etwas anzubringen, das alle überzeugt und aber trotzdem mutig ist und niemand auf der Strecke lassen. Und wenn du dann irgendwann wach bist, musst du andere Strategien entwickeln. Aber in dem Sinne der Motor, ja, ich bin eine Moderatorin, also ein Facilitator. Ich liebe es, Gruppen zu ermöglichen, dass sie das machen können, was sie machen. Also ich sehe das eh noch als meine Aufgabe. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich der Motor gewesen bin, aber sicher der Facilitator. Ja,
ja, ja. Cool. Ja, als ich über die nachgedacht habe, sind bei mir so 2 Begriffe ganz zentral aufgekommen, die ich immer gerade mit dir verbinde. Und das eine, weiss ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Kanban. Ist das richtig gewesen?
Kanban, korrekt. Kanban,
super. Und das andere, Purpose. Mhm. Komm, wir fangen mal mit Kanban an.
Ja, das ist lustig, weil ich würde eigentlich lieber mit Purpose anfangen. Aber fangen wir mit Kanban an. Kanban ist ein extrem nützliches Werkzeug für Teams, um sich selber zu organisieren. Mhm. Also es gibt ja immer mehr Teams, wo kein Chef, keine Chefin im üblichen Sinn mehr haben. Es gibt immer mehr Organisationen, die auf Selbstorganisation und Selbstverantwortung setzen und eben Hierarchien abschaffen oder ausnivellieren. Und jetzt, wie entscheidet man denn als Team, was jetzt gerade ansteht und wer was macht und was wichtig ist, was nicht wichtig ist? Und Kanban ist so ein Visualisierungstool aus einem riesengroßen Topf von Lean Management, wo eigentlich einfach ist eine Wand mit verschiedenen Spalten von «Das könnte man machen, bis zu das haben wir gemacht» mit Post-its in diesen verschiedenen Spalten.
Genau, immer Post-its, oder?
Ja, das ist halt, ja. Genau, bringen wir etwas Besseres.
Nein, nein, ist gut.
Aber, also einfach, oder einfach Zettel, es können auch Magnete sein, es ist egal, aber mit Post-its geht es halt relativ schnell. Und da kannst du dich als Team davor treffen. Viele von diesen Teams, die das wirklich für sich nutzen, treffen sich, sagen wir mal, am Morgen 10 Minuten und bevor sie heimgehen, nochmal 10 Minuten und haben sonst keine anderen Sitzungen. Also es ist wirklich ein riesen...
Krass.
Oder keine anderen Sitzungen, außer inhaltlich. Oder ja, man sagt, okay, was machen wir jetzt für ein Konzept, aber nicht Abstimmungs-Koordinationssitzungen, die ja unglaubliche Zeitfresser sind in unserem Alltag, sondern die treffen sich vor dem Board und sehen sofort, oh wow, hey, da vorne hat es nichts mehr oder es kommt nichts Neues rein, was machen wir da? Oder hey, wir haben Stau in dem, was wir gerade am machen sind, wie kriegen wir das fertig? Mhm. Und das ist eine super Praxis und ich benutze es vor allem deshalb gern mit Teams, weil es eben du kannst sofort starten. Du musst eigentlich fast nichts wissen über die Methodik, um sofort zu sehen, wie es funktioniert. Ja. Aber du kannst endlos lang damit lernen. Du kannst dich endlos lang damit weiterentwickeln als Gruppe und wirklich verstehen, was machen wir da eigentlich? Warum machen wir es? Das wäre dann wieder Purpose. Machen wir eigentlich in dem System das, was wir uns vorgenommen haben? Oder machen wir irgendwelches Zeug, das uns ablenkt? Und das ist ein super, super Einstieg in bessere Kollaboration, in bessere Zusammenarbeit. Und ja, kann
man. Und wahrscheinlich stark genau, dass man sofort etwas sieht, oder?
Genau, wo man sieht sofort, was passiert. Genau. Weil das ist ja das ist eigentlich immer ein bisschen eine Blackbox, oder? Genau. Stell dir vor, du arbeitest irgendwie in einem Team, wo jetzt noch einen Chef oder eine Chefin hat und die Chefin kommt rein und sagt, hey, ich habe da ein brennendes rotes Post-it, das mega wichtig ist und dringend was passiert. Genau. Und hey, Stefan, du hast schon noch Zeit für das, oder? Und du sagst eigentlich so diffus, ja, shit, ich habe genug zu tun. Bleib mal weg mit deinem roten Post-it. Aber anstatt dass ihr eine Konversation habt darüber, wo du wie kannst zeigen, hey, look, das ist gerade in meinem System, das läuft gerade heiss, das kommt nachher, zu dem habe ich schon ein Commitment abgegeben. Und sie kommt mit dem roten Post-it und du kannst ihr zeigen, was gerade passiert. Und dann kann sie zum Beispiel sagen, aha, wow, läuft gerade viel bei dir, hä? Schau, ich tue es da in die nächste Spalte, aber nimm es doch bitte als nächstes, oder?
Ja, ja.
Und bremst es dir nicht rein und tut es dir nicht quasi einfach noch auf den Teller legen, wo eh nicht mehr Platz hat. Und das gibt ganz andere Konversationen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja erst im Januar gestartet, gell, mit dem RefLab. Und ich bin eigentlich für das Team hier verantwortlich. Also, wenn du so willst, wie der Chef. Und wir hatten letzte Woche eine Krise, weil wir einfach eine Podcast-Folge fertig machen mussten. Und dann hat sich nochmal alles geändert. Wir mussten alles noch einmal neu aufnehmen zu dritt.
Wow.
Und irgendwie war die Energie draussen. Und es war wirklich keine gute Stimmung. Dann haben wir das am Montag jetzt, also gerade gestern, mal zusammen angeschaut. Und so das vordergründige Problem, das kannst du mega easy lösen. Das ist so, ja, nächstes Mal sagen wir einfach, ich fühle mich jetzt überfordert und dann entscheiden wir zusammen. Und da. Aber was uns dann ist aufgefallen ist, dass unsere Prozesse überhaupt nicht klar sind. Und das ist gestern, haben wir nachher wirklich sind wir lange zusammengesessen, die Stimmung ist immer wie besser geworden, weil wir haben gemerkt, wir haben ein Organisationsproblem und gar nicht ein zwischenmenschliches Problem. Oder?
Und das tut sich natürlich gegenseitig beeinflussen. Oder? Also wenn ich sehe, was läuft, wenn ich sehe, andere anerkennen auch, was bei mir alles läuft, ich sehe gleichzeitig, du machst etwas, da müssten wir uns eigentlich absprechen. Ja. Also, oder das könnten wir ja zusammen machen. Und das ist so banal, das einfach irgendwie auf den Schirm zu bringen, anstatt das in so Blackboxen zu lassen und dazu auch ein Ritual zu haben, sich eben zu sehen.
Ja.
Also darum habe ich auch sehr gern, wenn die Teams wirklich mit einer Wand und Post-its arbeiten, weil dort muss man sich treffen, wenn alle sich hinter einem Bildschirm
verkriechen. Also dass es auch wirklich einen Ort hat. Oder?
Physisch, genau. Man kann das auch online machen, aber einfach wichtig ist, dass man ein Ritual hat, wo man sich sieht und sagt, was läuft. Ja. Und nicht jeder und jede einfach seine Liste hat und ein bisschen erzählt, was läuft, sondern dass man sich verknüpfen kann und verstehen, da hat es Synergien, da hat es Sachen, die man zusammen machen kann. Und da gibt es Zeug, das hängt da schon ewig und niemand kümmert sich darum, ja, müssen wir das wirklich machen oder meinen wir das nur?
Ja.
Oder? Und das einfach zu sehen und die Konversation zu haben, sich damit auseinandersetzen, machen wir eigentlich das, was wir wollen und müssen machen oder sind wir abgelenkt von Nebenschauplätzen und Sachen, die irgendwie den Drive rausnehmen aus dem, was wir machen.
Ja, wenn du jetzt das so erzählst, bekomme ich richtig Lust, das auch zu machen. Wo ich den Wikipedia-Artikel gelesen habe, ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, aber
dort ist irgendwie so, Toyota hat in der Produktionslinie ein Problem gehabt. Und nachher haben
das
sie
muss man eben wissen. Also das ist aber eine sehr spannende Geschichte, das mit Toyota. Von dort her kommt der Begriff Kanban. Das war früher einfach ein Zettel, wo irgendwo in einem Materialstapel ist, wo dir sagt, jetzt musst du das Material nachstellen. Ja. Und dann haben eben zwei Freunde von mir, die Softwareentwickler sind, vor etwa 16 Jahren, haben die gesagt, diese Idee muss man eigentlich transportieren in die Wissensarbeit.
Ja.
Also eigentlich sehen, wo ist die Limite in diesem System, wie viele Sachen kann das System eigentlich leisten und wann muss man Sachen nachziehen. Wann ist es Zeit, um etwas nachziehen und wann ist es Zeit, um noch warten.
Ja.
Das ist eigentlich eine Übersetzung. Und in der Wissensarbeit ist Kanban halt eben ein Board mit Zetteli und in der Produktion ist es irgendwo ein Zetteli in einem Stapelmaterial.
Das ist eigentlich eine sehr interessante Adaption, oder? Dass man etwas nimmt aus einem relativ linearen Produktionsprozess aus der Industrie und das nachher dann eigentlich zu einem Wissensmanagement-Tool macht, ja, in einem Dienstleistungsbetrieb auch, oder?
Steckt natürlich noch ein bisschen mehr dahinter, weil, also wenn man sich ein bisschen mit Kanban auseinandersetzt, ist es natürlich viel, viel mehr als das banale Board mit Zetteli. Mhm. Und ich glaube, es hat ganz viele Sachen in dieser Kanban-Übersetzung für die Wissensarbeit, die einfach mit sehr guter Praxis zu tun hat, die tatsächlich aus der Industrie kommt. Also eben dem ganzen Topf von Lean Management, wo inzwischen ein Rezept geworden ist, leider, wie alle, ja, Sachen, wo irgendjemand mal gut findet, wird es ein Rezept. Aber eigentlich sind das alles sehr gute Prinzipien. Also das Prinzip zum Beispiel von Pull versus Push. Ja. Also sagen, anstatt dass ich dir nochmal etwas auf den Teller lege, sagst du, oh, jetzt habe ich Zeit für das. Das ist ein ganz banales, kleines Scharnier, eine kleine Änderung, die bedeutet, dass du im Driver's Seat bist, du im Fahrersitz hockst und sagst, jetzt mache ich das. Und das erhöht automatisch den Flow von dem ganzen System. Mhm. Oder wenn alle das so machen, anstatt wenn alle etwas auf den Teller noch knallt bekommen. Ja. Und so hat es vielleicht 10, 15 Prinzipien, wo in das Kanban reinspielen, wo das begünstigt und wo eben Teams erlauben, viel, viel besser und einfacher zusammenzuarbeiten. Eigentlich am Schluss ist es gesunder Menschenverstand einfach also sichtbar,
ja, das denkt man ja eigentlich noch bei vielem, oder? Und merkt aber nachher immer, dass man so bei Kulturfragen wieder ansteht. Auch jetzt der neue Bestseller, der gerade überall rumgeht, New Work Needs Inner Work, oder? Mhm. Der bearbeitet ja eigentlich genau das Problem, dass wir eigentlich schon wüssten, wie organisieren, ja, aber noch nicht die Leute sind, die das nachher zusammen können ausfüllen.
Und das ist eine schöne Brücke zum Purpose-Thema.
Ja, genau.
was eben lustig ist, oder? Kanban, das ist jetzt ein Instrument, eins von vielen Instrumenten, die ich gerne nutze, wenn es darum geht, Teams zu ermöglichen, gut zusammenzuarbeiten. wenn eine Gruppe in einer Situation ist oder in einem Umfeld, das unsicher ist, das instabil ist, das schwierig ist und wir sind alle in solchen Umfeldern, es gibt fast keine andere mehr, dann nützt das alles nichts, also all die besten Tools nützen nichts, wenn die Leute unsicher sind. Weil in einem instabilen Umfeld hat Unsicherheit einen riesengroßen Effekt. Wenn du in einem stabilen Umfeld bist und du bist ein bisschen unsicher, ja, und du hast deinen Job und du machst genau das Zeug, das du schon 3 Jahre machst, dann ist das nicht so schlimm, oder? Mhm. Aber wenn du musst interagieren mit anderen und dich auseinandersetzen und kommunizieren und verstehen, was kann ich jetzt von dieser Person erwarten und was muss ich einbringen, darf ich einbringen? Und dann bist du unsicher, gibt es eigentlich 2 Strategien. Du wirst entweder pushy, mhm, und aggressiv oder du ziehst dich komplett zurück und wirst ein Mutblümchen, das sich nicht mehr...
Okay.
Genau. Und wir haben, also Laurent und ich, die auch die Republik mit aufgebaut haben in diesem Kontext speziell gemerkt, hey, in so einem heissen Umfeld, wenn die Leute unsicher sind, ist das Gift. Weil dann geht etwas kaputt oder dann geht etwas wird die Instabilität noch grösser. Und wir haben gesagt, wenn die Leute wissen, wer sie sind, für was sie brennen und was sie von dem mitnehmen in die Arbeit, also ist ja nicht manchmal alles, manchmal auch nur ein kleiner Teil, wenn man das besser versteht, dann muss man auch nicht unsicher sein. Weil dann kann man sagen, hey, ich bin da, um die Leute zu connecten. Oder ich, jetzt Nadja, ich bin da, um facilitaten. Ich bin, ja, da, um etwas ermöglichen. Ich muss gar nicht mit jeder Idee, ich muss das gar nicht alles super finden. Sondern ich, ja, muss dafür sorgen, dass die Gruppe das super findet, zum Beispiel.
Das ist quasi wie ein Kern, der dich ausmacht in einem Team,
genau,
oder in einem Prozess.
Genau, ein Motor, ein Kompass. Irgendetwas, wo ich kann sagen, was ist mir eigentlich, ja, wichtig? Und mich auch können zu entkoppeln von Sachen, die für mich nicht wichtig sind. Mhm. Mhm. Wenn ich das kann, dann hat die Kollaboration auch eine bessere Chance. Und aus dem Grund widme ich mich zusammen mit dem Laurent jetzt seit etwa einem Jahr, ein bisschen mehr, ein Jahr und 2 Monate, dem Purpose-Thema. Wir haben das Ziel, oder unser Purpose, unser, ja, Kern ist, Menschen zu ermöglichen, Menschen, Teams und Organisationen zu ermöglichen, ihren Motor zu definieren. Und nicht nur zu definieren, sondern den auch wirklich zu leben. Weil das Aufschreiben allein, das ist ja nett. Aber wie tust du es in den Alltag bringen? Wie setzt du das um? Wie machst du, dass der Kern auch spürbar wird, ja, für andere? Das ist eigentlich das spannende Thema.
Ja, du hast das auf Englisch so wunderschön definiert und hast dort aber noch einen zweiten Teil, nämlich, wo du sagst, wie du das machen willst. Das finde ich ganz beeindruckend. Also, der erste Teil ist wirklich genau das, was du jetzt gerade ausgeführt hast, aber dir geht es nicht nur darum, was machst du als Purpose, sondern auch wie. Warum ist das Wie auch wichtig in diesem Satz?
Ja, ich denke, warum man etwas macht, ist das eine, aber mit welchem Anspruch oder mit welcher Haltung, dass man das macht, das hilft extrem gut dabei, auch zu filtern, oder? Ja. Wenn ich weiss, die Haltung ist immer drin, dann kann ich viel besser Entscheidungen treffen. Ich kann sagen, aha, das hat mit mir nichts zu tun, das entspricht dieser Haltung nicht. Also muss ich es ändern oder anders adaptieren, damit es zu meinem Kern passt.
Okay. Darum ist es wie, also es ist quasi wie etwas Seismografisches.
Mhm. Okay. Genau, also wenn ich es schaffe, mein Purpose relativ kurz. Also das können mehrere Sätze sein, muss vor allem für mich stimmen, aber es darf kein Pamphlet sein von irgendwie 10 Seiten, oder? Es muss irgendwie auf ein Seitenblatt haben. Dann kann ich die ganze Zeit messen und schauen für mich, hey, inwiefern mache ich gerade einen Beitrag zu dem? Stärke ich meinen Kern? Gebe ich dem mehr Energie? Oder inwiefern lasse ich mich ablenken von Zeugen, die mit dem gar nichts zu tun haben? Und das passiert uns ständig, aber zumindest merken, aha, schon wieder in die Falle getrampt, von irgendetwas verfolgt, wo mit meinem Kern nichts zu tun hat. Dann kann ich kann entscheiden, mache ich das, was da in mein System will? Also zum Beispiel in mein Kanban-Board.
Genau.
Mache ich das oder mache ich es nicht? Oder wie mache ich es? Also wie tun ich es adaptieren, anpassen, dass es zu meinem Purpose passt? Das ist eigentlich die Frage, wo wir uns dann stellen.
Wenn ich jetzt so deine Begriffe anschaue, oder, dann willst du das ganz authentisch machen, immer dabei lernen und wachsen, geduldig und mutig.
Mhm. Genau. Also ein Purpose hat auch immer, ein Gummiband. Also so, hat Zug drauf. Das heisst, es ist für mich wertvoller, wenn ich etwas definiere, wo ich noch nicht so gut kann oder wo mir noch Lernmöglichkeit gibt, als einfach zu sagen, was ich sowieso schon kann.
Wo in dem hast du die grössten Lernmöglichkeiten im Moment?
Überall.
Bei allen gleich?
Nein. Also,
authentisch?
Authentisch, authentisch ist, glaube ich, wirklich, das habe ich, glaube abgehakt.
Oder? Ja. Schon, oder? Ja. Hätte ich jetzt vermutet.
Wobei dort auch die Innen- und Aussenwahrnehmung so immer so ein bisschen im Streit sind. Also wie ich wirke auf andere und wie meine Selbstsicherheit ist. Ich glaube, das kennen viele Menschen, oder? Das sind nicht unbedingt immer, das ist nicht immer deckungsgleich.
Ja,
also auch mir zu erlauben, mir selber zu sagen, es ist okay, so zu sein und auch anzuecken, es ist okay, dich selber zu sein und auch nicht allen zu gefallen. Also dort habe ich immer noch Lernmöglichkeiten. Aber also die Wirkung ist sicher so. Ja. Geduldig.
Ich erlebe die eben wahnsinnig geduldig, aber halt einfach auf Facebook. Oder? Ich sehe dich nicht am Morgen, wenn du aufgestanden bist oder so.
Geduld ist für mich einfach, ja, das ist ein riesen Anspruch. Wobei der Purpose hat sich jetzt, merke ich, muss auf der Seite auch wieder anpassen, hat sich schon wieder ein bisschen weiterentwickelt. Mut, das hat für mich auch etwas Politisches. Also wirklich aufzustehen. Okay. Und mich sichtbar zu machen für Sachen, die ich nicht gut finde, die ich finde, müssten anders laufen und dort nicht mich zu verstecken oder nur für mich zu denken, das ist ein Zeichen, sondern wirklich also laut zu werden, das ist für mich sicher ein wichtiger Teil. Genau. Aber also idealerweise hat es ein bisschen Zug drauf und eine Entwicklungsmöglichkeit. Wenn ich merke, ich beschreibe nur noch etwas, was schon da ist, dann muss ich mir eigentlich überlegen, was ist die nächste Etappe. Mein erster Purpose, den ich selber entwickelt habe, für mich etwa 2012, wie ich gesagt habe, das mache ich jetzt für mich, die Übung, war, ich will andere inspirieren und selber inspiriert werden.
Okay.
Und das war ganz ein einfacher Purpose für mich, aber dann sehr wichtig. Und nach ein, zwei Jahren ist mir das so auf den Weg gegangen, dass mir alle die ganze Zeit gesagt haben, das ist so inspirierend.
Das kann ich mir vorstellen.
Jetzt mache ich das, oder? Und jetzt ist es langweilig.
Ja.
Das heisst aber nicht, dass ich diesen Anteil verloren habe. Ich finde, das ist jetzt Teil von meinem Kern. Ich muss das aber nicht mehr beschreiben. Ich muss das nicht mehr sagen. Das passiert einfach. Sondern ich kann jetzt mich auf Sachen konzentrieren, die mich mehr herausfordern. Also zum Beispiel das Thema Meaningful Conversations. Ja. Also eben einen wirklichen Diskurs zu haben, ein wirkliches Gespräch mit dem Gegenüber. Das finde ich einen extrem wichtigen Teil für mich, aber auch für die Teams, mit denen ich arbeite. Wie reden wir miteinander? Wie setzen wir uns miteinander auseinander, sodass wirklich etwas Neues entstehen kann? Das finde ich eine riesige Herausforderung und bin ich Also habe ich das Gefühl, bin ich weit weg davon, irgendwo Expertin in dem zu sein.
Also du hast ja jetzt natürlich in deinem Purpose, der jetzt auf deiner Webseite ist, oder? Mit dem Always Learning and Growing, eigentlich etwas drin, wo du musst sagen, ja, das kann nicht zu einem Stillstand kommen, sonst bist du nicht mehr auf dem Weg, oder? Das rundherum kann sich anpassen. Das ist ja aber ein bisschen wie, ich will inspirieren und inspiriert werden, dort hast du ja auch immer etwas, wo wieder muss Input kommen, wo genau. Etwas muss passieren, oder?
Und das beschreibt eigentlich schön, was ich mit Motor meine, oder? Also zu verstehen, also was ist der eigene Kern, der Motor, wo das eigene Maschinenli läuft? Ja. Um jetzt wieder bei dem Ideenmaschine-Maschinenli-Analogie bleiben. Was ist es, wo mein System lässt drehen? Wenn bin ich im Flow, kann ich beitragen, aber komme ich auch über? Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht nur beiträgt und nicht nur überkommt, sondern dass das irgendwo im Fluss ist.
Cool. Hey, merci vielmals schon für diesen Einblick. Jetzt hast du vorher etwas angesprochen, was mich natürlich brennend interessiert. Das ist so das ganze Politische. Und ja, wir müssen jetzt nicht irgendwie über Tagespolitik en Detail reden. Also können wir auch machen, wenn du möchtest. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht alles so ein bisschen auseinanderdriftet. Dass sich alles polarisiert, dass es irgendwie nur noch Gräben gibt, wo man sich darüber anschreit. Also gerade jetzt, wenn ich an Thüringen, AfD denke oder USA-Impeachment-Verfahren, wo ich wirklich das Gefühl habe, unsere Gesellschaft ist wie geteilt oder total zerklüftet in Gegnerschaften. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich versuche, also wenn du das Grosse anschaust, dann ist es eigentlich nur frustrierend.
Genau.
Und darum schaue ich lieber das Kleine an und schaue, was kann ich in meinem Umfeld und in den Umfeldern, wo ich drin bin, beitragen, dass es nicht so ist. Ich habe eine grosse Affinität zu der Quäkern. Also ich gehe ins Quäkern-Meeting in Genf, wenn ich Zeit habe, was nicht oft der Fall ist. Und dort finde ich es so spannend, eine Mischung aus Aktivismus, wo man spürt, also so wirklich, hey, etwas verändern, aber dort, wo man ist und selber etwas machen und gleichzeitig vor allem zuhören, vor allem nichts sagen, vor allem einfach da sein und aufnehmen und schweigen. Das finde ich eine sehr gute Praxis, auch in meinem Alltag zu sagen, hey, wie kann ich das polarisieren, an dem Ort, wo ich bin, vermeiden? Wie kann ich eben meaningful conversations anregen? Wie kann ich dadurch, dass ich nicht immer die bessere Idee habe, sondern einfach mal an einer Gruppe zuhören und merke, ihr findet das selber raus und ich bin eigentlich nur da, um den Raum zu heben, also jetzt blöd gesagt. Das ist, glaube ich, mein Beitrag zum Politischen. Also wirklich ganz, ganz einfach dort, wo ich bin, weil wo soll ich es sonst machen? Und wenn ich andere kann damit anstecken, das auch zu machen, und andere wieder andere anstecken, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Und am Grossen, wir können das Grosse, glaube ich, nur so speaking truth to power, oder? Wir können nur sagen, das, so wollen wir das nicht, so ist das schlecht, die das schlecht finden. Und dann muss man im absolut elementar, im Kleinsten anfangen, dort etwas zu ändern. Und dort merke ich auch, was das für ein Anspruch ist und wie fest, dass man dort auch als Individuum immer wieder scheitert. Aha. Aber das ist, glaube ich, die Lernkurve. Das ist einfach der Anspruch, immer wieder im Allerkleinsten zu leben und sich nicht ablenken zu lassen von etwas anderem.
Das ist eigentlich aber auch ein starker Appell an eine eigene Verantwortung, die man hat, auch gerade wenn es unübersichtlich ist. Oder? Ja.
Und gleichzeitig eben wegen der Quäker, das finde ich auch spannend. Genau. Weil es ist dann eben nicht einfach, wir sind da ruhig und tun vor uns ein bisschen hinwursteln und ein bisschen vegan essen, sondern es ist rausgehen und auf die Brücke sitzen in London und sagen, wir sind Teil von Extinction Rebellion. Also, und vielleicht ist das auch provokativ, aber da kann ich etwas beitragen. Also nicht, dass ich jetzt nicht auf die Brücke sitze, aber einfach zum Beispiel machen. Oder sagen, es langt nicht, sich aufzuregen über das Verhältnis, sondern wo können wir etwas beitragen, wo können wir auf etwas aufmerksam machen, wo können wir aktivistisch, aber in einem positiven Sinn wirken. Schon nicht nur, glaube ich, individuell. Eben, wenn ich jetzt vegan ist das vielleicht, also was ich nicht mache, aber wenn ich dort eine persönliche Entscheidung treffe, ist das eins. Oder wenn ich weniger Flugreisen habe. Aber vielleicht ist es sich zu engagieren dafür, dass Flugreisen mal angeschaut werden.
Genau.
Ist ein Schritt mehr. Aber ich glaube, es ist so aus dem inneren Kreis ein bisschen rausgehen und merken, wo habe ich Komplizinnen, Komplizen, wo ich mit denen kann etwas bewegen und etwas ändern, etwas anstossen, was mir wichtig ist.
Ja. Gibt es auch eine religiöse Komponente bei diesen Quäkern, die dich fasziniert? Oder ist das etwas, wo du sagst, nicht, es geht in diesem Gruppenmoment? restlos auf?
Es gibt schon, also ich bin ja eben, ich bin in der reformierten Kirche aufgewachsen und da gibt es halt so ein Gottesbild, wo ich immer weniger damit anfangen konnte. Also ich glaube, das geht vielen Menschen so. Was ich schön finde bei den Quäkern, ist die Übersetzung in «Hey, jede Person hat Zugang zu einer inneren Stimme, zum inneren Licht», zu, wie auch immer du das willst nennen, wenn du dem willst Gott sagen, sag dem Gott. Aber wenn du das einfach willst anders benennen oder du das gar nicht kannst benennen, du hast es trotzdem. Mhm. Ne? Und dass ganz viele Leute zusammenkommen, die ernsthaft auf der Suche sind nach dieser inneren Stimme, nach dieser Guidance, ein bisschen so, hey, was wird eigentlich von mir erwartet in diesem Leben? Was kann ich ändern, was kann ich beitragen? Mhm. Und dem gut zuzuhören. Und ob das jetzt religiös ist, ist für mich gar nicht die richtige Frage, sondern gemeinsam mit anderen, die das auch versuchen, sich dort zu treffen. Und das Spannende ist ja bei den Quäkern, dass du reinkommst und du bist sofort Teil von dieser Gemeinschaft und dann am Schluss nach einer Stunde Schweigen schütteln sich alle die Hand, oder? Und dann sagt einer, I'm an atheist Quaker oder I'm a Buddhist Quaker. Okay. Und das finde ich, wow, das finde ich cool. Also einfach so können sagen, wir haben alle einen Respekt auch davor, wie wir das Unbenennbare, wie wir das sehen. Und es gibt eine starke christliche Tradition, also es ist eine christliche Bewegung. Aber du darfst kommen, wie du bist und das nennen, wie du willst. Und die anderen hören dir zu und versuchen zu sagen, das, was du jetzt sagst, wie kann ich das für mich übersetzen? Wie kann ich das zu etwas machen, was für mich etwas bedeutet?
Das klingt mega toll. Mhm. Das gefällt mir. Ich möchte noch gerne so ganz zum Schluss so richtig persönlich werden. Nein, wir haben schon über Religion geredet, schlimmer wird es
nicht. Und Politik.
Genau, ich habe mit dir... Ich habe mit
solange
dir,
du nicht über Sport redest,
nein, nein, das machen wir nicht, nein, ich habe mit dir ein YouTube-Video geschaut mit dem Kaffee Freitag. Ja. Und dort haben wir über Polyamorie geschwätzt. Und ganz ehrlich, mein Vorurteil ist immer ein super cooles Konzept. Ich kenne einfach gar niemanden, der das irgendwie aushaltet. wo das, also wenn ich nachher jemanden näher kennenlerne. So. Und dort frage ich mich jetzt gerade, weißt du, das, was du erzählt hast, so mit dieser inneren Stimme, so einer Guidance, so auf sich hören, sich auch immer wieder zentrieren und fragen, bin ich das und mache ich das, was ich will sein? Das gehört ja irgendwie wie zusammen, das, was du jetzt über Quäker hast gesagt, mit dem, was du über Purpose hast gesagt, wenn ich es richtig verstand.
Spannend, ja.
Ist das quasi so etwas, wo dir wie eine Grundlage gibt, dass du sagst, schau, ich lebe gerne in Beziehungen, aber ich bin nicht irgendwie in so ganz krassen Abhängigkeiten? Oder woher kommt die Stärke, dass du sagst, ich bin nicht meine Beziehung? Also wie jeder würde sagen, ich bin nicht meine Beziehung, aber wir sind es nachher dann gleich sehr oft, oder?
Also ja, ich versuche immer Leute zu erklären, die dann finden, wow, wie ist denn das überhaupt möglich? Dass das ein riesenlanger Weg ist, den man da beschreitet, bis das möglich ist. Mhm. Oder? Also, ich weiß nicht, ob es heute junge Menschen gibt, die vielleicht in so einem Setting sogar anfangen. Also ich kenne Leute in meinem Umfeld, vor allem so aus der Queer-Community, wo so eine Beziehung, schon so in eine Beziehung gehen. Also sagen, hey, wieso müssen wir uns irgendwie auf eine andere Person vollkommen beziehen? Eigentlich geht es am Schluss um einen respektvollen Umgang mit den Bedürfnissen von allen in diesem Setting. Aber wir jetzt in unserer Generation haben natürlich nicht so angefangen. Ja. Oder wenn ich meinen Kindern zuschaue, dann sind das also Verfechter von der romantischen Liebe. Also es ist einfach, es ist voll schön, oder? Aber ich glaube, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu fest aushole, aber wir leben heute ja in längeren Beziehungen als früher. Also früher, wenn man jemanden geheiratet hat, hat man mit dem 15 Jahre zusammengelebt und dann ist jemand gestorben. Also viel früher, nicht vor 10 Jahren. Und heute lebt man vielleicht 50, 60 Jahre mit einer Person zusammen. Und das ist auch schön. Also ich finde, die Beziehung, die ich mit meinem Partner habe, die hat unglaublich viel Geschichte und Ereignisse und Schönheit. Wir haben zwei Kinder zusammen. Also das ist eine tolle Beziehung. Jetzt, wieso soll ich, wenn ich jetzt mich in jemand anders verliebe, was einfach in einem menschlichen Leben, glaube ich, passiert? Also es passiert einfach. Mhm. Wieso soll ich mich dann sagen, oh, jetzt muss ich mich beschränken auf die Person, zu der ich schon Ja gesagt habe, und etwas anderes ist gar nicht möglich. Wieso soll ich jetzt nicht können sagen, hey, da ist jemand anders, der für mich auch wichtig, auch spannend, auch interessant ist. Wie gehen wir mit dem um? Währenddem ich das, was schon da ist, behalte. Und das ist ein Weg, wo man dann irgendwie zusammen zurücklegt. Und wir haben das Glück gehabt, dass wir haben können, das recht früh rein theoretisch mal ansprechen. Also wir haben können theoretisch sagen, wo der Markus mit unserer Tochter ein Jahr weg ist auf New York, gesagt, wie gehen wir mit dem um, dass wir jetzt ein Jahr nicht zusammen sind. Was sind die Spielregeln?
Okay.
Oder? Also, weil ich glaube, das ist einfach so ein Moment, wo man das bespricht.
Und es ist noch gut, wenn man es vorher macht, oder?
Genau.
Genau.
Und also wir sind angesessen und gesagt, also, what are the rules? Mhm. Und dann haben wir gefunden, hey, was passiert in diesem Jahr passiert? Und wir miteinander erzählen davon. Also ohne jetzt in Details zu gehen, das ist wie nicht so unser Ding. Also dann
ja.
Alles auf den Tisch legen, aber einfach sagen, ja, da ist jemand anders. Und dann schauen wir weiter. Und beide natürlich haben überhaupt keine Zeit gehabt, in diesem Jahr irgendeine zweite Beziehung aufzubauen, weil ich habe gerade angefangen, meine One-Woman-Show aufzufahren, meine eigene Firma. Und der Markus hat in New York genug zu tun gehabt mit einer 9-Jährigen, die also rund um die Urbetreuung eigentlich wünscht und unterhalten wird werden und die Stadt sehen. So dass das pure Theorie geblieben ist. Und nachher aber, in dem, also, wo alle wieder zusammen waren, ist es plötzlich aktueller geworden.
Okay.
Also hat jemand von uns dann gesagt, hey, es gibt jetzt jemanden und wie, also, gilt das immer noch? Und dann sind wir also so tief entspannt gewesen, irgendwie,
ja.
Aber auch halt schon über 20 Jahre oder 25 Jahre zusammen.
Okay.
Mit allen Höchst und Tiefst, ja. Auch mit einem klaren... Mit einer klaren Idee, ja, wir gehören zusammen, wir wollen zusammenbleiben und wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir das angefangen auszuprobieren und haben angefangen zu verstehen, dass wir das beide nicht als bedrohlich erleben, was sicher auch nicht für jede Beziehung gilt, oder? Und so Step by Step. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für mich, also wenn jetzt das jemand ausprobieren würde, würde ich sagen Step by Step und auch immer können zurückgehen oder sagen, hey, für mich ist es zu viel, können wir mal eine Stufe zurück. Das ist, glaube ich, wichtig. Und es gibt so viele Formen. Ich habe auch das Wort Polyamorie nicht so gern, aber es gibt keinen besseren Ausdruck.
Ja, ich habe jetzt irgendwie auch überlegt, also irgendwie sagen, offene Beziehung, aber das ist noch doofer, finde
ich. Ja, aber ich finde, es ist wieder ein Rezept, oder?
Ja.
Also zum Beispiel, ich habe im Moment keine Beziehung, keine zusätzliche Beziehung. Also das stimmt zwar auch nicht, es wird sofort kompliziert, oder? Ich habe keine andere romantische Beziehung.
Ja.
Aber ich habe andere Beziehungen, wo ich als ähnlich intim... Auch wenn sie nicht
aber zum Beispiel die beste Freundin,
genau.
Ganz wichtige
Rolle. Absolut,
oder,
aber das ist auch eine Person in dieser Konstellation. Weil am Anfang ist es schwierig, sie zum aushalten, dass jemand anders so wichtig ist für mich, für meinen Partner. Also Sex hat überhaupt keine Rolle gespielt in dieser Beziehung, aber trotzdem, das ist fast bedrohlich.
Das könnte ich mir jetzt aber auch vorstellen. Also das, jetzt irgendwie Sex, das wäre ich glaube noch recht entspannt, aber wenn jetzt meine Partnerin würde sagen, also ich habe hier einen besten Freund, der ist mindestens so wichtig wie mein Mann, das fände ich glaube so... Und zwar, weißt du, wie so wie die Exklusivität von mir würde angreifen und das scheint irgendwie bei euch wie nicht so... Gefährdend zu sein für euch.
Man braucht, glaube ich, einen guten Boden oder... Aha. Wenn man gerade so anfangen will, ein extrem gleiches Verständnis davon, was man meint.
Ja.
Oder weil, was man meint mit dem, ist nochmal etwas anderes. Und mein Partner zum Beispiel hat jetzt eine Beziehung mit einer Frau. Sie haben zusammen ein Kind. Die Frau hat auch einen Partner und die haben auch zusammen zwei Kinder. Und wir sind jetzt eigentlich eine riesige Grossfamilie, cool. Wo ich auch dazugehöre.
Also feiern die auch zusammen Geburtstag dem von den Kindern?
Genau.
So.
Oder ich hüte ab und zu die Kleine, okay. Oder, wo jetzt irgendwie die Tochter ist von meinem Partner und dieser Freundin. Und das ist für mich... Also, einfach nur toll. Also für mich ist es speziell toll, weil ich habe keine tatsächliche Verantwortung und kann aber trotzdem Verantwortung übernehmen dort, wo ich will. Es haben alle mehr davon, oder? Und ich weiß auch, wenn jetzt jemand in mein Leben kommt, zusätzlich, wo wichtig ist für mich, dann wird die Person Teil von dieser Familie, wenn wir das alle wollen. Oder?
Ja.
Dann ist das kein Problem. Und das finde ich eigentlich viel ein zeitgemässeren Anspruch, also auch an Gemeinschaft, also an miteinander das Leben zu gestalten und einander zu supporten.
Und es hat ja gleich eine wahnsinnig hohe Verbindlichkeit, oder? Weil ja schon noch so ein Ziel ist, dass man zusammen eben so eine extrem lange Lebensspanne auch verbringt, oder? Und das
absolut. Und das weiss, also das Schönste habe ich eigentlich immer in meiner Grundbeziehung gefunden, dass wir immer gesagt haben, wir bleiben so lange zusammen, wie es für beide stimmt.
Ja.
Also das haben wir, glaube ich, am Tag, wo wir zusammengezogen sind, und dann war ich irgendwie 17 oder 18, also vielleicht 19, ich weiss, zusammengezogen 19 wahrscheinlich, aber schon vorher in dieser Beziehung. Wir haben gesagt, wir bleiben so lange zusammen, wie es für beide Sinn macht. Und es ist wirklich etwas, wo wir immer wieder Einfach anschauen, macht es noch Sinn? Ja, es macht noch Sinn, okay. Und nicht nervös sein oder das Gefühl haben, wenn es nicht mehr Sinn macht, haben wir ein Problem. Das befreit natürlich enorm, oder? Das, ja. Eigentlich gibt das mehr Boden als das Gefühl von, wir haben einen Vertrag unterschrieben oder haben irgendwo Ja gesagt.
Genau.
Macht je nachdem keinen Sinn.
Also ich danke dir ganz, ganz herzlich für das, weil das ist jetzt wirklich etwas, was ich auch muss sagen, das kommt mir nach und tut mir irgendwie gut zu hören, weißt, dass das möglich ist. Ich selber merke, dass ich viel ängstlicher bin als du. Dass ich weniger Mut hätte bei solchen Sachen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich noch viel weniger weiss, wer ich bin und was mich ausmacht als du. Ich werde auf jeden Fall über das nachdenken, was mein Purpose ist, weil vielleicht ist das so ein Schlüssel, um weniger andere Menschen zu verbrauchen, um zu spüren, dass man ein Individuum ist. Mhm. Also ich nehme das mit und ich denke ganz fest auch darüber nach, was das für unser Team bedeutet, was du mir jetzt erzählt hast. Merci vielmals, Nadia.
Danke dir, Stefan. RevLab.